Die Franken sollten halb Europa erobern. Plündernd und mordend zogen sie über das Gebiet des Römischen Reiches. Beute galt ihnen alles. Sogar im Tode begleitete diesen Haudegen das Geld. Mit der Münze im Gebiss wollte er den Wächter der Unterwelt bestechen. Auch die Franken gerieten in den Sog des oströmischen Kaiserreiches. In 4 Jahrhunderten breiteten sich die Franken über das alte römische Gallien aus. Auf dem Boden Galliens verschmolzen die germanische und die römische Kultur. Es entstand eine neue Ordnung, die mittelalterliche Welt. König Chlodwig besiegte den letzten römischen Statthalter in Gallien und dann hockte er sich halbnackt und unbewaffnet vor einen katholischen Bischof. Der König empfing die Taufe. Chlodwig nahm die Religion der Unterworfenen an. Aus Erfahrung wusste der Franke, die Kirchenmänner in Gallien hatten fast alles, was den Franken noch fehlte. Das Wissen und das Können der zerfallenden römischen Welt. Und vor allem, die Bischöfe hatten Einfluss auf die Menschen in den besetzten Gebieten. In der Mittelmeerstadt Albenga ist eine kleine Taufkapelle aus frühchristlicher Zeit erhalten geblieben. Achtlos gehen Touristen an ihr vorbei. Sie wirkt unscheinbar. Die Mitte des Raumes nehmen Reste eines großen Taufbeckens ein. An einem Orte wie diesem wurde König Chlodwig, der Wodan verehrt hatte, Christ. Gleich ihm stiegen nacheinander 3000 seiner alten Kampfgefährten ins geweihte Wasser, die gesamte fränkische Oberschicht. Und dann unterstellten sie die Kirche ihrem Reich. Im Herzen blieben die Franken Heiden. Mancher getaufte Fürst verzichtete nicht einmal im Grabe auf seine Kriegsausrüstung. Was aus der fränkischen Kultur überliefert ist, atmet den Geist einer rohen und unfertigen Welt. Die Franken konnten sich vom alten Heidentum nicht lösen und die neue Religion nicht vollständig verstehen. Auf einer Grabplatte ritzten sie zu beiden Seiten des Kreuzes magische Linien ein. Von der christlichen Botschaft allein waren sie noch lange nicht überzeugt. Urwälder bedeckten die Mitte Europas in fränkischer Zeit. Wege und Straßen führten durch dichte Wälder, in denen man sich verirrte. Bären hausten in finsteren Höhlen, Wölfe streiften durchs Unterholz. Aber der Wald gab auch Nahrung. Überall wuchsen Nüsse, Kräuter, Wurzeln und Pilze. Bienen lieferten Honig, den einzigen Süßstoff. Die Menschen bedienten sich geheimnisvoller Kräfte der Natur. Schwangere trugen Bärenklauen um den Hals, davon wurde das Kind stark. Unter einer Buche wurde man nicht vom Blitz getroffen. Und wenn Spinnenweben häufig auftraten, war mit einer schlimmen Seuche zu rechnen. Die Natur war voller Zeichen und Wunder. Ein Wesen, das lebte. Wollte ein Holzfäller Linden niederschlagen, musste er sich vorher bei den Bäumen entschuldigen. Fast alle Menschen lebten auf dem Land. Sie rodeten den Wald, um Siedlungsflächen zu gewinnen. Die größten Ländereien gehörten dem König. Der König vergab weite Gebiete als Lehen an seine adligen Gefolgsleute. Die Adligen verliehen das Land weiter an kleinere Bauern und erhielten dafür einen Teil der Ernte. Diese mittelalterliche Ordnung blieb jahrhundertelang bestehen. Die einfachen Häuser aus Lehm oder Holz waren mit Stroh gedeckt und hielten nicht sehr lange. Menschen und Tiere lebten unter dem Dach in einem einzigen großen, dunklen Raum. Im Berliner Museumsdorf Düppel ist eine Siedlung aus dem Mittelalter nachgebildet worden. Wie hart der wirkliche Alltag der Bauern gewesen ist, lässt sich kaum nachempfinden. Alltag, das war der Kampf um die nackte Existenz. Die wichtigsten Arbeitsmittel waren Zugtiere, meist Ochsen und ein Pflug aus Holz. Nur lockere Böden konnten die Bauern auf diese Weise beackern. Wie mit einem Haken wurde die Krume oberflächlich aufgerissen und danach das Korn ausgestreut. Wenn die Bauern ein Korngetreide säten, konnten sie auf 2 bis 3 Körner Ertrag hoffen. Häufig aber war das Frühjahr zu feucht oder der Sommer zu trocken. Die Ernte fiel aus. Dann trieb pure Verzweiflung die Hungernden sogar zum Äußersten. Ein Chronist schreibt, Menschen aßen Menschen, Brüder ihre Brüder, Mütter ihre Kinder. Die Natur spendet Leben und vernichtet es wieder. Sie ist eine Göttin und sie versteht nur die Sprache des Zaubers und der Beschwörung. Das war das einfache Weltbild der Menschen auf dem Lande.